Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir heißen ja Online-Gemeinde, herzlich willkommen. Amen. Lass uns mal aufschlagen zum Psalm 65. Psalm 65, Vers 10 heute Morgen ist unsere Eingangsschriftstelle. Was steht da? Da steht Psalm 65, Vers 10. Du hast das Land heimgesucht und hast es überschüttet. Du bereicherst es sehr. Gottes Bach ist voller Wasser. Sag mal mit mir, Gottes Bach ist voller Wasser. Sag mal nochmal so laut, dass du es selber hörst. Gottes Bach ist voller Wasser. Okay, was passiert? Wir gehen mal zu 1. Mose Kapitel 26. Da ist die Rede von Isaak in schwierigen Zeiten. Isaak in schwerer Zeit. Sag mal mit mir, Gottes Bach ist voll Wasser. Und Christus hat mich losgekauft vom Fluch. Okay, 1. Mose 26, Isaak ist in Hungersnot. Isaak ist in Kanaan, wie sein Vater Abraham. Abraham hat Isaak gesagt, du, unsere Aufgabe im Leben ist, hier in diesem Land Kanaan, das Gott unsere Nachkommen verheißen hat, umherzuziehen. Das war meine Aufgabe, ist deine Aufgabe. Und Gott hat sie gesegnet. Er hat Abraham gesegnet, er hat auch Isaak gesegnet. Und jetzt war bei Abraham, kaum dass er in Kanaan ankam, eine Hungersnot. Schwere Zeiten. Und jetzt ist 90 Jahre später Isaak, Abraham ist beim Herrn, Isaak ist jetzt da. Hungersnot, schwere Zeiten, was mir Folgendes sagt. In jeder Generation kommt eine existenzielle Krise, an der es wirklich, wirklich ans Eingemachte geht. Da ist keiner davon ausgenommen, sondern das betrifft alle Menschen. Ja? Mein Vater ist während des Zweiten Weltkriegs geboren worden. Und wir hatten in der Zwischenzeit ziemlich viel Wohlstand, ging uns ziemlich gut, besser als hier zuvor. Als deutsches Land überhaupt, als Welt, sag ich jetzt mal. Aber es kommen Krisen in jeder Generation und es dürfen uns da nicht aus der Bahn werfen. Sogar nach Kanaan. Schau, Kanaan war Abrahams Eden. Und jetzt sind wir in Eden, also in Kanaan, und es ist eine Hungersnot. Und Isaak denkt sich, hier sind die Felder braun, da wächst nichts. Ich schau mal, wo was wächst. Und er sieht die Ebene Gerar im Philisterland, beim Mittelmeer unten. Und er zieht dorthin. Und er denkt sich, naja, diese Gegend, die ist ein bisschen so, die Leute sind schwierig. Die Leute sind schwierig. Eigentlich sind diese Philister Barbaren. So ähnlich wie eine Rockerbande, okay? Mit einem brutalen Rockerbandenchef, so sind die drauf. Und er denkt sich, also hier will ich lieber nicht bleiben, ich gehe lieber runter ins zivilisierte Ägypten. Und er will gerade losziehen und da stoppt ihn der Herr zum ersten Mal. Und er sagt zu ihm, geh nicht nach Ägypten. Weil in Ägypten, da ist immer Wasser. Der Nil ist so groß und er bezieht sein Wasser aus ganz Afrika, ja, der aus dem Kongo und so, das ist ein riesen dicker, fetter Fluss. Da musst du dich nicht auf Gott verlassen, da kannst du Wasser immer schöpfen. Aber Gott sagt, ich will, dass du aus meinem Bach Wasser schöpfst. Du musst also im Glauben leben. Aber Isaak, bleib in Gerar, bleib in dem Land, in das ich dir sage. Und es ist Gerar, bleib in Gerar. Und Isaak sagt, bleib in Gerar. Jetzt darf er nicht in das zivilisierte Ägypten, wo die Leute freundlich sind, sondern jetzt muss er dort bleiben, wo die Rockerbanden herrschen. Und er denkt sich, okay, gut. Schau, sein Eden, hör mal zu, sein Eden, sein Ort der Bestimmung, sein Ort, wo die Quellen fließen, ist jetzt Gerar, Philisterland. Und er denkt sich, ui. Und ich habe eine schöne Frau und die Leute sind wild. Wenn die sehen, wie gut die aussieht, dann schnappen sich die. Und dann machen die, dann wollen die, dass die auf ihren Festivals da oben ohne Bedienung und so Zeugs macht. Oder noch Schlimmeres. Ich will nicht, dass ich, die versteckt mir im Zelt. Aber sie kriegen trotzdem mit, die Leute, dass da jemand wohnt, der gut aussieht. Sie fahren also mit ihren Motorrädern vorbei, ja, und schauen am Zelt vorbei und denken sich, Mensch, was will denn da für flottes Haar im Wind? Stoppen und sehen eine bildschöne Frau. Dann fahren sie hin zu ihm, steigen ab und sagen, oh, wer ist denn die Frau? Und Isaak schluckt und schwitzt wie sein Vater Abraham, der nämlich in der letzten Generation auch in derselben Gegend war und mit denselben Leuten zu tun hatte. Und er macht genau denselben dummen Fehler. Wir haben es hier mit Generationen Dummheit zu tun, was jetzt kommt. Wir haben schon mal von Generationen Fluch gehört, ne? Aber es gibt auch Generationen Dummheit. Generationen Fluch ist, wenn sich Drogen vererben, Alkoholismus vererbt und so weiter, wenn sich bestimmte schlechte Neigungen vererben von einer Generation in die nächste. Ihr wisst schon, Don Vito Corleone, Michael Corleone und wie sie alle da heißen. die Mafia, ihr wisst schon. Und so, und so ist es da jetzt auch. Und damals hat Abraham geschwitzt und hat sich gedacht, Mensch, was sag ich da? Die bringen mich um wegen meiner Frau, weil die so gut aussieht. Ich sage einfach, das ist meine Schwester. Was macht Isaak? Er macht es genau wie der Vater. Selbe Dummheit. Er sagt, oh, das ist meine Schwester. Die sagen, ja, gut. Und sie lassen sie aber in Ruhe, weil sie müssen jetzt weiterfahren. Und eines Tages fahren sie wieder vorbei. Abimelech, der König von den Philistern. Abimelech ist ein Titel, so wie Pharao und Cäsar. Und Isaak und seine Frau, die kosen gerade im Zelt miteinander. Ihr wisst schon, die busseln miteinander. Sie fahren jetzt wieder vorbei und schauen ins Zelt hinein und da sehen sie, wie Isaak da gerade seine Frau küsst. Und dann stoppen sie wieder und sagen, hey, halt, du hast uns ja angelogen hier, ja? Ist ja gar nicht deine Schwester. Küsst doch nicht seine Schwester, Mann. Ist das deine Schwester? Ist wirklich deine, ist nicht deine Schwester? Okay, also gut, sie ist nicht meine Schwester. Ich habe mir nur gedacht, ja, weil ihr doch so seid, wie ihr seid und so, und dass ihr da vielleicht und überhaupt. Oder, Mann, spinnst du? Wie leicht hätte einer von den Leuten das im Volk bei ihr liegen können? Was sagt denn der da, der Philisterkönig? Meine Untertanen, die sind Vergewaltiger, die haben sich nicht wirklich unter Kontrolle, die haben echte Probleme. Geht nicht nachts durch den Park, ja, unseren Park hier, weil da kann dir alles Mögliche passieren. Aber jetzt dreht er sich um und sagt zu seinen Leuten, hey, alle, hört mal zu, wer die Frau anrührt und den Mann, mit dem ist es aus, der stirbt. Ähnlich wie bei Abraham greift Gott auch bei Isaak ein und bewahrt sie vor Generationen Dummheit. Ja, es gibt Generationen Dummheit und Gottes Hand über seinen Kindern und dann sorgt er sogar dafür, dass die Generationen Dummheit sich nicht in voller Pracht entfalten kann, sondern nicht schädlich wird. Mann, bist du nicht froh, dass der Herr für dich wirkt? Okay, gut, so war das seinerzeit. Und jetzt passiert was Interessantes. Sie lassen ihn also, stört er nicht, netter Mann, schöne Frau. Und jetzt passiert was. Weil es ist ja Hungersnot, ganz allgemein. Und jetzt pass auf, was passiert. Wir lesen es in Vers 12. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Isaak war unterwegs mit dem Bewusstsein, ich bin hier in meinem persönlichen Eden. Ich bin in Gerar an meinem persönlichen Eden. Gott hat zu mir gesagt, ich soll hier sein. Bin ich hier und jetzt segnet er mich dafür. Das hat er geglaubt, das hat er gewusst, das hat er bekannt. Weil er einfach das Kind der Verheißung ist. Ja? Weil der Segen Gottes mit ihm ist, weil er mehr ist als ein Überwinder, weil die Kräfte Gottes im Hintergrund schon wirken und dafür sorgen, dass ihm hier im Land die Quellen nicht ausgehen, sondern dass die Quellen immer sprudeln. Denn meine Quellen, sagt sich Isaak, sprudeln immer und er sagt, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Und was passiert? Er sät zur Zeit der Hungersnot. Leute lachen ihn aus und sagen, was sagst du in der Hungersnot? Da sät man doch nicht, da isst man, was man hat. Du kannst doch nicht das Saatgut, das man essen kann, wegschmeißen in der Hungersnot. Ist doch jetzt kostbar, kostbarer. Und Isaak reagiert er gar nicht drauf, er sät in jenem Land. Das, was er eigentlich hätte essen sollen, was er ängstlich hätte bei sich behalten sollen. Ja? Und so könnerweise jeden Tag hätte essen sollen, austeilen sollen an seine Familie und so. Das sät er einfach, weil er weiß, Gott ist mit mir. Kannst du, wenn du dem Mangel ins Gesicht starrst, immer noch säen? Das heißt, weggeben. Schau, ich sag's euch, ich bin ganz offen da. Vor 2 Jahren, als Corona so richtig losging und die Corona-Politik so durchgeschlagen hat, keine mehr in die Gemeinde kam, kannst du auch keine Opfer einsammeln. Okay, und am Anfang waren die Leute begeistert, haben gesagt, ja gut, wir unterstützen das, und dann haben sie es überwiesen. Nur am 2. Monat haben sie dann vergessen zu überweisen. Und dann war das plötzlich ziemlich wenig. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe nicht das, was wir gehabt haben, nur zusammengekratzt und gesagt, Herr, sondern im Gegenteil. Wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein, habe ich mir gedacht. Und ich habe die Missionsopfer verdoppelt. Und als es dann noch nicht richtig geholfen hat, dass dann noch nicht mehr reingekommen ist, habe ich es vervierfacht einen Monat. Ich habe gesagt, Teufel, du willst mir hier einen Schwinger verpassen, jetzt pass mal auf. Und dann habe ich zurückgehauen, ja. Und dann sind wirklich, wirklich hammerinteressante Sachen passiert. Plötzlich kam Geld von hier, von da, von dort. Leute aus der Online-Gemeinde haben plötzlich gemerkt, ach ja, wir könnten ja eigentlich auch mal helfen. Und haben begonnen zu überweisen. Und manche haben da richtig, richtig sich ausgelebt. Halleluja. Ja, Preis, die waren richtig gut. Es kam Geld von, bis aus den Vereinigten Staaten und aus Österreich und aus der Schweiz und so. Richtig gut. Ich habe mir gedacht, oh Herr, Halleluja. Und dann ist noch was gewesen. Gerade als ich es überwiesen habe, die vierfache Summe für die Missionare, also aus unserem Mangel heraus weggegeben habe, gesät habe im Land der Hungersnot, ist was Interessantes passiert. Ich schaue zufällig zum Fenster runter. Also keinen Grund jetzt. Und da sehe ich wieder eine Frau, die ich nicht kenne, zum Haus geht, bei uns hier im Wohnhaus. Und ich dachte mir, no, wieso kommt die jetzt aufs Grundstück und schau da, ja, wie sie über den Hof geht und wat? Und dann geht sie wieder, vielleicht klingelt sie ja, hat nicht geklingelt, und geht wieder weg. Und ich denke mir, jetzt wo ich es gesehen habe, ja, muss ich mal nachschauen, vielleicht hat sie was eingeworfen. Und ich düse also runter und heb was auf und es war ein Umschlag. Da stand da drauf, Opfer, mit Geld drin. Ich habe nachgezählt, ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Es ist noch nie passiert, dass jemand bei uns im Privathaus ein Opfer für die Gemeinde so eingeworfen hat. Und die Leute wissen ja gar nicht, wo wir wohnen. Hey, meine Telefonnummer steht nicht im Telefonbuch. Ja, die Gemeindetelefonnummer natürlich schon, aber meine kannst du vergessen. Da kriegst du Anrufe von allen möglichen Leuten. Manche wollen dich davon überzeugen, dass die Welt flach ist. Und so, wie gesagt, da kann man viel diskutieren drüber. Das ist bestimmt interessant und intellektuell stimulierend und alles, aber wirklich weiterführt uns das nicht, ja. So Sachen gibt's. Und machst du das halt so. Ich habe das Geld dann natürlich genommen, voller Begeisterung habe es meiner Frau gezeigt. Ne? Wir haben dann einen Siegestanz gemacht. Nee, haben wir nicht. Hätten wir machen können innerlich, ja. Weil wir sind dazu gesetzt dafür, ja. Und habe das dann natürlich in die Gemeinde gegeben. Der Herr hat es auf jeden Fall so umgebogen, dass es zum Schluss ein richtig gutes Jahr geworden ist und wir nicht weniger bekommen haben, sondern mehr. Aber ich stand da und habe ihn herrlich gelobt und gepriesen und gedankt. Dafür, dass er mit uns ist, dass er, schau, mein Eden, mein persönliches Eden ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Wenn ich das Wort Gottes verkündigen tue, dann mache ich das, wozu Gott mich berufen hat und was ich machen soll. Und dann muss er halt irgendwie schauen, dass es da weitergeht irgendwie. Er muss sich dann um mich kümmern. Ja, und das ist ganz gut. Wir kommen ganz gut zurecht, der Herr und ich miteinander. So. Er hat also in diesem Land gesät, zur Zeit der Hungersnot und in jenem Jahr das Hundertfache gewonnen. Das heißt nicht, dass er für jedes Korn, das er gesät hat, 100 geerntet hat. Das war anders. Er hat vielmehr einen bestimmten Betrag in Korn investiert und er hat das Hundertfache dieses Betrages, den er investiert hat, wieder zurückverdient. Das Hundertfache. Wenn er 1.000 Euro investiert hat oder 100.000 investiert hat, hat er 1 Million zurückbekommen. Hat er verdient in dem einen Jahr. Weil, ich meine, er hat gesät, er hat geerntet, Gott hat ihn gesegnet, er hat ihm Wasserquellen gegeben, ja. Er hat ernten können und dann hat er das, was er geerntet hat, verkaufen können. Und wenn das, was du hast, nachgefragt wird, wie zum Beispiel Brot in der Hungersnot oder Korn, dann verdienst du halt auch dran. So hat ihn der Herr gesegnet seinerzeit. Jetzt pass auf. Wenn allen anderen die Fälle davon schwimmen, wenn alle anderen Riesenprobleme haben, wenn alle anderen mit Inflation und mit hohen Kosten zu kämpfen haben, dann möchte der Herr dir eine Quelle erschließen, dass du, wie der Isaak hier, zur Zeit der Hungersnot das Hundertfache verdienst. In anderen Worten, dass es anderen vielleicht schlecht geht, aber deswegen muss es noch lange dir nicht schlecht gehen. Ja? Wichtig ist nur, dass du Jesus nachfolgst, das ist unser aller persönliches Eden, ihm nachzufolgen. Und auf die Art und Weise wird es dann was, preis dem Herrn. So, und dieser Segen, wir sehen das in Vers 14 mittlerweile, der Segen, der macht natürlich neidisch. Ja, da kommen sie und sind neidisch auf ihn und mobben ihn. Und zum Schluss sagen sie zu ihm, hey, du bist uns viel zu mächtig geworden, hau endlich ab. Also wir halten mal fest, der Mann ist an dem Ort, an dem Gott ihn haben will, an seinem persönlichen Eden. Aber, so wie es in Eden Schlangen gab, so gibt es hier Philister, die schwierig sind. Schau, es kann auch sein, dass du im vollkommenen Willen Gottes bist und trotzdem mit schwierigen Leuten zu tun hast. Und Gott lässt dich zunächst einmal scheinbar. Er will sehen, wie du mit ihnen umgehst. Ist so eine Sache. Na, so, die Philister machen jetzt was. Schau, die gehen jetzt her und machen was wirklich Dummes. Die gehen und verstopfen die Quellen. Die versuchen jetzt, dem den Wohlstand abzuschneiden. Die versuchen ihn wirtschaftlich zu vernichten, den Isaak. Er ist ziemlich übel. Er ist also an dem Ort, an dem er sein soll, im Segen Gottes. Und trotzdem gibt es Kräfte, die daran arbeiten, ihm zu schaden. Was macht er jetzt, wenn er zu so einer verstopften Quelle kommt? Setzt er sich hin und weint und sagt, oh Herr, warum hast du mich verlassen? Was stimmt nicht mit mir? Das ist der falsche Ansatz. Der wird verfolgt, weil er gesegnet ist. Es ist nicht Gott, der ihn straft, es ist der Teufel, der ihn schaden will. Da ist ein Unterschied. So verstopfen setzt die Quellen. Das ist wirklich so eine Sache. Die Philister sind so dumm, dass sie Quellen verstopfen. Überleg dir das mal. In der Zeit der Hungersnot, da gehst du doch nicht her, wenn Wasser sowieso Mangel ist, weil es nicht regnet, weil es nicht von oben kommt. Da gehst du doch nicht her und schüttest Quellen zu. Wie dumm ist denn das bitte? Das ist ungefähr so dumm, wie wenn einer sich die Nase abschneidet, um sein Gesicht zu ärgern. Das macht doch kein Mensch, der einigermaßen die Murmeln beieinander hat. So, pass auf, es kann sein, dass wenn du gesegnet bist, wenn es dir gut geht und anderen Leuten nicht so gut, und die gehen nicht mit Jesus und du gehst mit Jesus, dann kann es sein, dass sie anfangen, neidisch zu werden und dass sie tatsächlich versuchen, dir zu schaden. Also es kommt darauf an, damit richtig umzugehen. Wenn sie dich mobben, wenn sie dir versuchen zu schaden, wenn sie dein Geschäftsmodell kopieren und versuchen, besser zu sein als du, was machst du dann in dieser Situation? Und Gott scheint nicht zu hören. Du sagst, Herr, was ist denn da los? Ich bin doch dort, ich mache doch was, zu was du mich berufen hast und ich bin doch dort, wo du mich haben willst und was ist denn los? Wir schauen uns mal an, wie Isaak reagiert hat, denn wir lernen da wunderbare Sachen davon. So, in Vers 16 ist es so, dass sie ihn so sehr hassen, dass sie ihn wegschicken. Der Chef sagt, Müller 2, sie sind so gut, sie sind dermaßen überragend, ich muss sie feuern, weil wir einfach aus lauter Neid nicht mit ihrer Begabung zurechtkommen. Du sagst, das gibt's nicht, dann frag mal David, als ihn Saul verfolgt hat. David war ein erfolgreicher General und was hat der Saul gemacht? Der hat den erfolgreichen General schikaniert und versucht kaputt zu machen. Wie blöd kann man sein? So, nachdem wir das öfters in der Bibel sehen, kannst du davon ausgehen, dass sowas auch dir passieren kann. Du bist im Willen Gottes, machst, was Gott von dir will und du wirst trotzdem von Leuten gemobbt, schikaniert und sie versuchen dir zu schaden. Wenn sie es schaffen, es kommt auf dich an, an deine Reaktion. Wie hat Isaak reagiert? Isaak ist weggezogen. Isaak ist weggezogen. Schau, Segen macht einsam. Kann sein. Aber wichtig ist, dass er im Willen Gottes ist. So rechne auch du, wenn der Segen durchdringt bei dir, dann rechne auch du damit, dass nicht jeder sich darüber freut. Es ist wahrscheinlich ganz gut, wenn du es nicht jedem erzählst, wie gut der Herr dich gesegnet, wie sehr der Herr dich gesegnet hat. Hält nicht jeder aus. Es kann sein, dass die dann versuchen, dir zu schaden. Und nicht, weil sie dich hassen, sondern die hassen deinen Erfolg. Schau, das sind wieder die, wie ich gerade gesagt habe, die haben keine Eden-Mentalität. Wenn ich nämlich eine Eden-Mentalität habe, dann weiß ich, hey, Gott hat auch einen Garten Wonne für mich. Dann kann ich mich über deinen Garten Wonne freuen, über deinen. Okay? Dann kann ich nur ein bisschen Wasser umlenken auf dein Feld von mir. Nur dann, wenn ich in so einer schrägen, dysfunktionalen Ideenwelt lebe, ja, ich fühle mich nur dann wohl, wenn Chaos herrscht. In der Ehe fühle ich mich nur dann wohl, wenn mein Ehepartner sauer ist oder schlechte Laune hat, wie auch immer. Ja, das ist irgendwie so diese Macht- und Dominanzspielchen und so weiter und so fort. Hey, hör zu, das ist die falsche, das ist nicht die Eden-Mentalität, sondern das ist eine andere Mentalität. Und nachdem du die Eden-Mentalität jetzt hast, nach meiner Botschaft heute Morgen, musst du zumindest wissen, dass nicht jeder die hat und musst entsprechend darauf reagieren können. Also, wenn du gesegnet bist, dann erzähl es nicht jedem, weil die freuen sich vielleicht gar nicht so mit dir. Im Gegenteil, es kann sein, dass die unabsichtlich dann versuchen, dich zu sabotieren, zumindest dir die Laune zu rauben. Garantiert, hundertprozentig. Du wirst freudestrahlend mit irgendwas zu jemandem kommen und der wird dafür sorgen, dass du dich nicht mehr freust. Dass du die Nichtfreude, die er fühlt und die für ihn normal ist, auch fühlst. Wir scheinen als Menschen immer danach zu drängen, das Normal, das in uns drinnen ist, zu replizieren nach außen. Wenn du in der Diktatur groß geworden bist und umziehst in ein freies Land, kann es sein, dass du das Freiland in eine Diktatur verwandelst. Ich mache mir da ernsthafte Gedanken über die Leute, die da jetzt einwandern in großer Zahl. Die kommen hierher, weil es hier frei ist. Aber dann wollen sie ihre Gewohnheiten aus der alten Welt mitbringen, um die alte Welt hier zu replizieren, vor der sie davon gelaufen sind. Die Botschaft ist wichtig, merkt ihr das? Okay, also, gut. Es kann sein, dass sich nicht jeder über dich freut. Gut, sie schicken ihn also weg und er geht weg. Und Isaak, Vers 18, grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten seiner Zeit und die dann die Philister eben verschüttet haben. Und er gab ihnen dieselben Namen wieder und so, das ist also ganz wunderbar. Und Vers 19, und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser heißt fließendes Wasser. Keine Zisterne, kein Teich mit stehendem Wasser, sondern fließendes Wasser. Und Vers 20, da stritten die Hütten von Gerar mit den Hütten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Stell dir mal vor, diese Hütten von Gerar, die wohnen die ganze Zeit da. Und dann kommt ein Neuer und hat einen Riesenerfolg in ihrer Gegend. Und jetzt kommen sie und sind neidisch auf ihn und sagen, hey, das ist unser Erfolg. Wir wollen dieses Wasser haben, das ist unser Wasser. Sie haben nichts daraus gemacht. Für Generation um Generation haben sie dort gewohnt und haben nichts gemacht aus dieser Quelle. Und jetzt, wo einer was daraus gemacht hat, jetzt wollen sie es haben. Sie wollen die Früchte von jemand anderem hier ernten. Und was macht Isaak? Was macht Isaak? Isaak weiß, Gottes Bach ist voll Wasser. Er sagt, könnt ihr haben. Wir nennen diese Quelle Zank. Und dann zieht er weiter. An eine andere Ecke von Gerar. Er muss in Gerar bleiben. Gott hat zu ihm gesagt, bleib in Gerar. Der Segen Gottes für Isaak ist in dieser Gegend. Okay. Ihr merkt, es ist nicht mehr das eigentliche Eden mit viel Wonne, sondern diese Orte sind jetzt ein bisschen schwieriger zu handhaben. Aber, also dieses Gerar hier, da gibt es diese Leute, aber ist halt jetzt so und wir lernen davon. So, er zieht also weiter. Und seine Diener graben noch eine Quelle und freuen sich wieder. Wir haben noch eine Quelle. Und Isaak denkt sich, die Philister konnten mir nicht schaden. Gott hat mir einfach eine neue Quelle gegeben. Was kommt und was passiert? Die Hirten von Gerar kommen auch hier an und sagen, unser Wasser, unser Wasser. Was macht Isaak? Isaak sagt, Gottes Bach ist. Da brauchst du Glauben dazu, dich um die Früchte deiner Arbeit betrügen zu lassen. Hier nicht jahrelang zu prozessieren, sondern einfach zu sagen, okay, gut, alles klar, auf Wiedersehen, Gottes Segen, ich gehe woanders hin. Gottes Segen geht mit mir. Ist so blöd, wie ihr seid, so wie ich euch kenne, ihr verstopft wahrscheinlich die Quelle wieder kaum, dass ich weg bin, weil ihr habt nicht meinen Segen. Ciao. Ich auch so zu denken, da brauchst du eine bestimmte innere Mentalität. Prüf dich mal, wie schaust du die Welt an? Bist du ständig also halb zornig, regst dich die ganze Zeit auf über irgendwas? Oder hast du Angst, dass du zu kurz kommst und musst die ganze Zeit raffen? Bist nicht in der Lage, wie Isaak in der Hungersnot zu sehen? Oder hast du die Eden-Mentalität, eben wie Isaak? Meine Eltern sind von Gott wieder jung gemacht worden, aus dem einzigen Grund, mich in die Welt zu setzen. Gott will mich, bin Kind Gottes, bin von Gott gewollt, bin von Gott gesegnet. Denkst du auch so? Stehst du da und sagst, Herr, wenn ich der Einzige auf der ganzen weiten Welt gewesen wäre, der Erlösung haben will unter allen Menschen, du wärst für mich aus dem Himmel auf die Erde gekommen und hättest es für mich erkauft. Du wärst für mich allein ans Kreuz gegangen. Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir für das Privileg, mit beiden Händen aus dem Wasser des Lebens schöpfen zu können. Schau, das sind die Gedanken, die du denken musst, um im Segen anzukommen. Ansonsten verwägst du nämlich. Wenn sie dich erst einmal in deinem Segensgebiet schikanieren und mobben und wegschicken, daran nicht innerlich klein zu werden und kleinmütig zu werden, das ist schon mal, da brauchst du Glauben dafür. Und wenn du dann erfolgreich eine Quelle baust und dann kommen sie und nehmen sie dir weg. Und dann gehst du aber und legst eine neue frei und dann nehmen sie dir die auch noch weg. Und dann gehst du an einen dritten Ort und gräbst noch eine. Machen sie jetzt nämlich, die Leute Isaaks. Sie graben eine dritte Quelle und die lassen sie in Ruhe. Die Philister, die lassen ihn jetzt in Ruhe. Schau, der musste dranbleiben. Der durfte nicht aufgeben, sondern der musste dranbleiben. Der war nicht leicht zu entmutigen. Schau mal deinen Nachbarn an, so halb über die Schulter und frag ihn, bist du leicht zu entmutigen? Das weiß nur der. Viel zu viele, hör mal, viel zu viele Menschen sind leicht zu entmutigen. Wenn du leicht zu entmutigen bist, vergiss es, du wirst nie in der Eden-Mentalität im Segen ankommen. Ja? Die eine Quelle haben sie Zank genannt, die andere Quelle hat Isaak Feindseligkeit genannt. Aber nach Zank und Feindseligkeit kommt eine dritte Quelle. Und diese Quelle lassen sie ihm jetzt, die nennt er jetzt weiten Raum. Jetzt hat er sich durchgesetzt. Jetzt lassen sie ihn in Ruhe. Jetzt hat er sich durchgesetzt. Jetzt ist er im weiten Raum daheim. Weiter Raum. Weites Land. Da, 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 da. Gab es so eine Schallplatte, hat mein Vater früher gehört. Vor 40 Jahren ungefähr. 50. Ne? Amen. Ganz wunderbar. So, halt mal fest. Plötzlich hatte er Ruhe. Schau, wenn du lang genug dran bleibst, wenn du lang genug einfach nicht aufgibst, ich weiß, ich bin im Willen Gottes, ich weiß, ich bin im Land des Herrn hier, ich weiß, dass ich mache, was er will, dann musst du zum Schluss weiten Raum bekommen. Eine Quelle, die sie in Ruhe lassen und weiten Raum. Finde ich gut. Und jetzt erst, kannst du nachlesen, jetzt erst, nach Vers 16, erscheint ihm der Herr und sagt zu ihm, Isaak, dieses ganze Land habe ich dir gegeben. Und dir und deinen Nachkommen gehört dieses ganze Land. Und in dir werden sich segnen, alle Völker der Menschen werden sich in dir segnen. Die Frage ist jetzt, Herr, warum bist du nicht gekommen, als wir um die erste Quelle gestritten haben? Wo warst du, als wir um die zweite Quelle gestritten haben? Warum kommst du erst nach der dritten Quelle, wo alles erledigt ist? Ich hätte ein bisschen Unterstützung und Fürsprache gebraucht, ein bisschen Trost gebraucht und Streicheleinheiten, als sie mich gemobbt haben, als sie mich fortgeschickt haben. Als sie Steine nach mir geworfen haben, als ich vorbeilief. Wo warst du denn da? Na, und da sagt der Herr, ach du, weißt du, da wollte ich schauen, wie du reagierst. Ob du diesen Segen wert bist, den ich dir gebe. Und ich sage, war diesen Segen wert. Wisst ihr, was jetzt passiert? Jetzt erfüllt sich Sprüche Kapitel 16, Vers 7. Du sagst, was steht in Sprüche 16, 7? Eine meiner Lieblingsschriftstellen in den Sprüchen. Das heißt, wenn die Wege eines Mannes Gott wohlgefallen, dann lässt er selbst seine Feinde mit ihm Frieden machen. Und wenn deine Feinde mit dir Frieden machen, dann deswegen, weil sie dir einfach nicht Herr werden. Oder weil sie Angst vor dir haben. Ja? Weil sie wollen, dass du sie in Ruhe lässt. Weil sie, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Genau das passiert jetzt. Jetzt passiert, das lege ich noch aus, pass auf. Jetzt kommen die Philister also an. Der König der Philister, Abimelech. Er sagt, hallo Isaak und schöne Frau. Und dann sagt Isaak, was wollt ihr bei mir, wo ihr mich doch hasst und mich fortgeschickt habt von euch? Ja, es ist so. Wir haben klar erkannt, dass der Herr mit dir ist. Irgendwann merken die Leute, dass der Herr mit dir ist. Und du bist zwar harmlos, du bist ein sanftmütiger Mann, der die Welt erbt, alles klar, aber dein Sohn Esau, das ist ein Mann des Krieges. Und irgendwann bist du ja mal alt und der kommt nach und dann kann es sein, dass der die Mittel, die du hast, gegen uns einsetzt. Deswegen kommen wir also hier vorbei. Und ich komme nicht allein, sagt der König der Philister, ich habe hier meinen Freund, wie heißt er gleich wieder, Ahusad. Meinen Freund Ahusad mitgebracht. Das ist philistisch und bedeutet auf Deutsch Besitz. Das sind seine Mittel, das ist sein Besitz sozusagen im übertragenen Sinn. Und ich habe meinen General mitgebracht, Pichol. Pichol heißt Wortführer und es heißt Maler. Es ist einer, der mit Worten gut umgehen kann, einer, der mit Worten malen kann. Der ist der Chefpropagandist. Das ist der, der allen die Meinung bläst und ihnen sagt, was sie denken sollen. So, da kommt also jetzt der Staat an mit seinen Mitteln, mit seinem Besitz sozusagen und mit seinem Propaganda, mit seiner Presse, mit seinen Staatsmedien. Der kommt zu dir und will Frieden mit dir machen. Finde ich ganz interessant. Das ist meine Deutung, ja. Finde ich interessant. So, warum? Weil du zu mächtig bist. Es ist so eine Sache. Und ich kenne Prediger, gegen die ist der Staat wirklich vorgegangen, da ist die Polizei gekommen, der ist in einem Jahr, ist ein Prediger, an den ich gerade denke, 100 Mal verhaftet worden. 100 Mal. Also jeden dritten Tag. Na, ungefähr. Der ist aber trotzdem dran geblieben, hat weiter gepredigt. Das war in Chicago seinerzeit, vor 130, 120 Jahren ungefähr. Und er ist einfach dabei geblieben. Die Presse hat gegen ihn gehetzt, was das Zeug hält. Der hat einfach weiter seine Heilungsgottesdienste abgehalten. Man hat ihn vor Gericht gestellt und er hat dort verhandelt und alles. Also Hammer. Man hat wirklich versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Es war ein Schotte, der Mann. John Alexander Dowie hieß der. Und irgendwann hat sich das alles geändert. Plötzlich war das wie ausgetauscht. Von einem Moment auf den anderen kamen andere Leute an die Macht und die haben gemeint, hey, lass doch endlich diesen Dr. Dowie in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Und die Leute, die in der Zeitung so gegen ihn gehetzt haben, die sind gefeuert worden. Die neuen Chefs von der Zeitung, die waren vollkommen anders. Wie sich das ergeben hat, genau weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war es so, dass er plötzlich gute Presse bekommen hat. So plötzlich war die Polizei, die immer gegen ihn war, die waren jetzt dafür zuständig, dass sie ihn schützen vor verrückten Mobs und so. Und die Presse, die hat nur gut über ihn geschrieben. Aber das hätte der nie, der musste das durchhalten, das hätte der nie bekommen, wenn er gleich aufgegeben hätte und davon gelaufen wäre. Ja, und der war extrem einflussreich, der hat zum Schluss eine ganze Stadt gegründet, der Mann. Ein bekannter Mann Gottes von vor vielen Jahren, die Stadt Zion in Illinois, im Bundesstaat Illinois in den Vereinigten Staaten hat er gegründet seinerzeit. Der ist dran geblieben, ja, und hat gesiegt. Und du wirst auch, wenn du dran bleibst, siegen und so. Und zum Schluss kommen deine Feinde und was sich gegen dich gewendet hat, die Presse, die gegen dich war und die einflussreichen Gruppen, die gegen dich waren, die werden sich plötzlich ändern und plötzlich sind die für dich. Plötzlich verwenden die sich für dich. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Billy Graham war auch nur ein Prediger. Noch nicht einmal der Begabteste, sagt man seiner Tage. Aber ein wichtiger Zeitungsmann, ein Besitzer, ein Verleger der größten Zeitungen in Amerika seiner Zeit, der hat einen Erlass ausgegeben an die Redaktionen. Push Graham. Also schiebt den Graham an. Werbt für den Graham und seitdem konnte der nichts mehr falsch machen und ist dann aufgestiegen in den Augen der Leute und ist dann zum Schluss zum Berater vom Präsidenten geworden und so. Hat der Herr für ihn gemacht. Preis dem Herrn. Okay, gut, alles klar. Ich komme jetzt langsam aber sicher zum Ende. Denn es ist jetzt noch nicht alles. Seine Feinde machen mit ihm Frieden. Jetzt passiert noch was. Weil, sag mal mit mir, ein Glück kommt selten allein. Du kennst es anders, ne? Aber jetzt weiß ich es richtig. Kaum ist der König der Philister mit seinen Leuten wieder fort, kommen seine Diener zur Tür herein und sagen, wir haben gegraben und pass auf, was wir getan haben. Wir haben Wasser gefunden. Denn Gottes Bach ist voll Wasser, preis den Herrn. Amen. So ein Segen kommt selten allein. Warum habe ich das gesagt? Um dir zu zeigen, du bist Isaak, du bist das Kind der Verheißung. Du bist in Christus. Für dich gelten dieselben Verheißungen. Aber du musst auch mit denselben Schwierigkeiten zurechtkommen können, wie Isaak. Und dürfst dich nicht aus der Bahn werfen lassen. Auch wenn du am richtigen Ort bist, zur richtigen Zeit, bist du immer noch umgeben von Schlangen, wie diesen Philistern, die dich mobben, die dich angreifen. Es kann sein, dass die eine Firma den Bach runtergeht und die nächste auch gleich noch. Dann heißt es dranbleiben. Irgendwann brickst du durch. Und irgendwann, wo es dann gar nicht mehr nötig ist, kommt der Herr bei dir vorbei und sagt, hey, ich bin mit dir. Und du sagst, warum kam er nicht eher? Naja, da wollte er schauen, wie du reagierst. Ob du im Glauben lebst. Mein Gerechter würde aus Glauben leben und nicht aus Schauen. Wenn Gott uns immer erscheinen würde, uns immer an der Hand nehmen würde, ja, und uns jeden Weg führen würde, dann wird man nicht aus Glauben, sondern aus Schauen leben. So aber müssen wir darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist. Und das gefällt ihm, das gefällt ihm. Und tun wir ihm halt den Gefallen und wandeln im Glauben. Amen.
Amen.
Amen. Halleluja. Vater, wir kommen heute Morgen vor dich. Und Vater, du siehst, wo Chaos in unserem Herzen ist, wo Chaos unser Normal ist. Vater, wir bitten dich, zerbrich doch, Vater, durch deine mächtige Hand, dieses falsche Bild, das wir von der Welt haben. Dass Chaos das Normal ist. Und dass schlechte Laune das Normal ist. Vater, gib uns doch die Eden-Mentalität. Und die Mentalität von Gottes für uns, wer kann gegen mich sein? Eine Mentalität der Ruhe und des Friedens, Herr Vater, gib uns die doch jetzt gerade im Moment. Jetzt gerade im Moment, Herr. Gerade jetzt im Moment. Vater, wir danken dir, dass jetzt Ketten abfallen, Herr. Dass falsche Optiken rausgelöscht werden aus den Köpfen und die Eden-Mentalität einzieht. Vater, wir danken dir, Herr. Wir preisen dich dafür. In Jesu Namen.